Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Dass der gerade vergangene Juni war weltweit der heißeste seit Beginn der regelmäßigen Temperaturaufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Besonders heiß war es in Europa, das teilte das europäische Klimanetzwerk Copernicus mit. Hier lagen die Temperaturen um 2 Grad höher als in der Vergleichsperiode zwischen 1981 und 2010 und der bisherige Rekord wurde um 1 Grad übertroffen. Wie die FDP die anscheinend rapide fortschreitende Erderwärmung bekämpfen will, das ist ein Thema dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Wir berichten außerdem über das geplante Verbot des Totalherbizids Glyphosat in Österreich und wir reden über unerlaubte Werbeanrufe. Im Verbrauchertipp geht es um Beta-Carotin und die Frage, ob dieser Stoff vor Sonnenstrahlen schützt. Zu Beginn jedoch der Bergbau in der Tiefsee. Manche Rohstoffe werden langsam knapp, gerade seltene Erden und andere Metalle. Doch es gibt Reserven. Mangan, Kupfer, Nickel und Kobalt zum Beispiel lagern auch auf dem Grund der Meere. Bisher werden sie dort nur wenig ausgebeutet, doch das könnte sich ändern. Die Industrie hat die neuen Rohstoffquellen schon ins Visier genommen. Für die Umwelt im Meer wäre das eine Katastrophe, warnt jetzt die Umweltschutzorganisation Greenpeace, Axel Schröder dazu.
Viele Länder stehen bereit, um in Wassertiefen von vielen tausend Metern Bergbau zu betreiben. China, Russland, Frankreich, Korea, Großbritannien oder auch Deutschland erforschen die Möglichkeiten, wertvolle Rohstoffe aus dem bislang kaum erforschten Meeresboden der Tiefsee zu fördern. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren die Konzessionen für die Exploration in mehreren Tiefseegebieten gesichert.
Im Moment haben wir 29 Explorationslizenzen, die von der Internationalen Meeresbodenbehörde vergeben sind, an 20 Länder.
Christian Bussau ist Meeresbiologe und arbeitet für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Wie im Bergbau über Tage würde auch in der Tiefsee schweres Gerät eingesetzt werden, um Manganknollen, Massivsulfide und Kobaltkrusten abzubauen.
Sie müssen sich vorstellen, dass diese Abbaumaschinen, die aussehen wie riesige Staubsauger oder wie riesige Flügel, tatsächlich hier große Gebiete dann umflügen, die Manganknollen, die Kobaltkrusten oder die Massivsulfide zerkleinern. Und alles Leben, was sich dort aufhält, wird dann zerstört.
In der Tiefe, so der Umweltschützer, lebten unter anderem Seegurken, Quallen, Schnecken und aalähnliche Fische, Krebse und sogenannte Seefedern. Viele der dort entdeckten Tiere seien bislang unbekannt. Und welche Konsequenzen der Tiefseebergbau für sie hätte, sei unerforscht, erklärt Christian Bussau. In jedem Fall könne man davon ausgehen, dass ein nachhaltiger Abbau der Unterwasserrohstoffe unmöglich sei. Die Professorin für Geowissenschaften Andrea Kuschinski von der Jakobs-Universität in Bremen bestätigt das.
Tiefseebergbau kann in dem Sinne nicht nachhaltig sein, dass natürlich, wenn die Rohstoffe am Meeresboden abgebaut werden, sie in menschlichen Zeiträumen nicht wieder wachsen, sondern dann sind sie über Millionen Jahre weg und dann wird dieses Ökosystem natürlich auch verändert sein. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, dass das bei Landbergbau genau dasselbe ist. Da gibt es keinen Unterschied.
So wie Erdöl- und Kohlevorkommen über Jahrmillionen entstanden sind, wachsen auch die Kobaltkrusten und Manganknollen in der Tiefsee nur um wenige Millimeter in 1 Million Jahre. Andrea Kuschinski hat zusammen mit einem fächerübergreifenden Wissenschaftlerteam die Wirtschaftlichkeit und die Folgen des Tiefseebergbaus für die Bundesregierung untersucht. Das Ergebnis: klare Aussagen darüber, ob es sich lohnt, viele Milliarden Euro in neue Explorationstechnik und weiterverarbeitende Betriebe zu investieren, können heute nicht getroffen werden. Und auch die Auswirkungen auf die Meeresumwelt seien kaum vorhersehbar.
Was sicherlich richtig ist, ist, dass wir, auch wenn wir noch 5 oder 10 Jahre intensive Forschung betreiben, nicht mit Sicherheit vorhersagen können, wie sich das auf das Ökosystem in der Tiefsee auswirken wird.
Selbst wenn die zuständige Genehmigungsbehörde, die International Seabed Authority, ISA, bestimmte Auflagen für den Abbau von Manganknollen oder Kobaltkrusten festlegt, sei es schwierig, die Einhaltung der Vorschriften mehrere tausend Meter unter der Meeresoberfläche zu kontrollieren, so Andrea Kuschinski. Christian Bussau von Greenpeace fordert deshalb, dass auf jeglichen Rohstoffabbau in der Tiefe der Meere verzichtet wird. Stattdessen sollte mehr für den Meeresschutz getan werden.
Wir brauchen eigentlich 30% der Meere als Meeresschutzgebiete, auch im Rahmen der UN. Wir brauchen einen sogenannten Hochseeschutzvertrag. Darüber wird im nächsten Frühjahr entschieden in New York. Für Schutzgebiete muss sich die Bundesrepublik Deutschland stark machen. Dann wird den Meeren geholfen.
Die Hitzewelle im Juni hat viele Menschen ins Schwitzen gebracht, auch Politiker übrigens, die darüber nachdenken, wie die Klimaerwärmung nach jahrzehntelanger Vernachlässigung des Themas doch noch aufgehalten werden kann. Heute hat sich die FDP hierzu zu Wort gemeldet. Sie sorgt sich bei dem Thema auch darum, dass der Klimaschutz möglichst kostengünstig umgesetzt wird. Und sie will den Emissionshandel ausweiten, also den Handel mit dem Recht, das Treibhausgas CO2 auszustoßen. Matthias von Lieben in unserem Hauptstadtstudio. Was fordert die FDP denn?
Also vielleicht das vorweg, Herr Ehring, dass die Freien Demokraten auf eine Erweiterung dieses Emissionshandels setzen. Das haben sie ja schon häufiger deutlich gemacht und auch heute nochmal betont. Das wäre auf jeden Fall für sie die fairste und kostengünstigste Variante und auch das wirksamste Instrument, um eben die Pariser Klimaziele zu erreichen, da es eben bewusst marktwirtschaftliche Anreize zur Einsparung von Treibhausgasen setzt. Michael Theurer, Frank Sitter, die beiden FDP-Fraktionsvizes und der klimapolitische Sprecher der FDP, Lukas Köhler, die haben ihr Konzept bis vor wenigen Minuten dann etwas genauer vorgestellt und ihre Kernidee ist es, die Sektoren Verkehr und Wärmeversorgung mit in den ja bereits bestehenden europäischen Emissionshandel aufzunehmen. Die sind da derzeit nicht mit integriert, das soll sich also ändern, sodass sich dann beispielsweise Speditions- oder Kfz-Betriebe für Fahrten im Inland auch Emissionszertifikate kaufen müssten. Und das vielleicht noch vorweg, bei diesem Weg hatte das Bundesumweltministerium von SPD-Politikerin Svenja Schulze kürzlich noch rechtliche Bedenken angemeldet und hinterfragt, ob das mit europäischem Recht überhaupt vereinbar wäre. Aber an der Seite der drei FDP-Politiker saß eben auch Professor Martin Nettesheim, ein Jurist von der Universität Tübingen, und der hat ein Gutachten dazu erstellt, wie eben der Transportsektor in das europäische Emissionshandelssystem eingebunden werden kann. Und sein Fazit lautete, das ist europarechtlich problemlos möglich, da es eine Öffnungsklausel gäbe, die eben diese Integration auch jedenfalls zulassen würde.
Wie soll das denn dann im Einzelnen gehen? Muss ich dann Emissionsrechte auch für meine Heizung kaufen?
Also die Grundidee des Emissionshandels ist ja, dass eine Gesamtmenge an CO2 vorgegeben wird. Für die derzeitige Emissionshandelsperiode gibt es zum Beispiel ja eine europaweite Emissionsobergrenze, einen sogenannten Cap von insgesamt 15,6 Milliarden Emissionsberechtigungen. Und daraus resultiert ja, dass sich der Preis für eine Tonne CO2 am Markt ergibt. Das will auch die FDP. Sie sagt, der Staat gibt in der sozialen Marktwirtschaft vor, wie viel CO2 eingespart werden muss, wie die Akteure das erreichen. Das bleibt ihnen offen. Zugleich sagen die Liberalen aber auch, in Zeiten schwächelnder Konjunktur dürfe man die Wirtschaft auch nicht überlasten. Daher wollen sie zum Beispiel auch parallel die Bürger entlasten, zum Beispiel dann wieder über die Stromsteuer. Und sie sagen, wir wissen durchaus, dass die Erweiterung dieses Emissionshandels auch noch von anderen Maßnahmen flankiert werden müsste. Und da sagen sie zum Beispiel, naja, da müsste man dann eben Ausnahmen machen, zum Beispiel im Bereich der energieintensiven Bereiche. Das ist aber auch ein großer Kritikpunkt, den es ja am Emissionshandel immer wieder gibt, dass es bereits jetzt Ausnahmen für zum Beispiel den Energiesektor gibt. Und eine weitere Kritik lautet da ja, die Ziele in diesem System sind viel zu wenig ambitioniert, um die Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris zu erreichen. Und dann wird auf einen weiteren Nachteil hingewiesen, das sagen eben auch Kritiker, und zwar, dass der Verkehrssektor, den die FDP da jetzt integrieren will, ja beispielsweise bislang komplett ausgenommen war von dem System, damit sehr viel Treibhausgase emittiert hat, ohne dafür zu zahlen. Und diese würden ihm nun erlassen werden, was natürlich im Vergleich zu anderen Branchen ein großer Vorteil wäre und die Klimaschutzidee so ein bisschen ad absurdum führen würde.
Welche Chancen hat denn die FDP, sich mit dieser Idee durchzusetzen?
Also momentan ist das noch schwierig zu sagen. Die Liberalen sagen, wir wollen das auf europäischer Ebene umsetzen mit einer Koalition der Vernünftigen, zum Beispiel mit Frankreich und den Benelux-Staaten, die da schon ihre Zuwilligung bekannt gegeben haben. Später wollen sie es dann auf den Landwirtschaftssektor erweitern und sie verurteilen zugleich die CO2-Steuer. Aber natürlich braucht das auch auf nationaler Ebene Mehrheiten. Da liegen die Parteien der großen Koalition ja gerade überkreuzt. Die SPD will eine CO2-Steuer im Klimaschutz verankern. Große Teile der Union sind dagegen. Und da wird man noch abwarten, auf was man sich nach der Sommerpause wird einigen können. Die FDP will jedenfalls was tun, um ihre klimapolitische Kompetenz jetzt mal aufzuarbeiten.
Matthias von Lieben war das über die Vorschläge der FDP zur Ausweitung des Emissionshandels. Herzlichen Dank dafür. Glyphosat hat sich zum Symbol für die künftige Ausrichtung der Landwirtschaft entwickelt, soll sie vor allem auf Bioanbau setzen und den Einsatz von Pestiziden nach Möglichkeit vermeiden oder soll sie mit ihrer Hilfe die Erträge möglichst stark steigern? In Österreich ist der Anteil von Biolandwirtschaft besonders hoch, rund ein Viertel der Fläche wird so bewirtschaftet zum Vergleich, bei uns sind es weniger als 10%. Jetzt will Österreich Glyphosat komplett verbieten. Einzelheiten und Reaktionen dazu von Clemens Fehrenkotte.
Außerordentlich zufrieden mit der Entscheidung des Nationalrates zeigen sich Österreichs Umweltverbände. Das mit großer parlamentarischer Mehrheit verabschiedete Totalverbot von Glyphosat sei, Zitat, ein historischer Meilenstein für den Schutz von Umwelt und Gesundheit, so der Glyphosat-Experte bei Greenpeace Österreich, Sebastian Theissing-Mattei. Die Europäische Kommission, die nun 3 Monate Zeit für einen Einspruch gegen die österreichische Entscheidung habe, habe in der Vergangenheit die Möglichkeit nationaler Verbote zugesichert. Dieses Versprechen dürfe die Kommission nun nicht brechen. Helmut Burtscher von der Umweltorganisation Global 2000 lobte im ORF das Votum des Nationalrats.
Also es ist in der Tat so, dass Österreich eine Vorreiterrolle hat und dass das auch ein wichtiges Signal ist nach Europa, dass ein Land eine politische Entscheidung getroffen hat, dass der Schutz im Zweifel, und ich sage jetzt einmal Zweifel, weil die WHO-Krebsforschungsagentur gesagt hat, das ist wahrscheinlich bei Menschen krebserregend und die Behörden dem widersprochen haben, kann man aus politischer Sicht und soll man das Vorsorgeprinzip anwenden. Ich persönlich, der ich mir die Studien angeschaut habe, habe die Zweifel nicht.
Mit Ausnahme der konservativen Volkspartei hatten sich am Dienstag alle im Parlament vertretenen Parteien für ein komplettes Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels ausgesprochen. Auch die rechtspopulistische FPÖ, die noch bis Mitte Mai auf den Regierungsbänken saß. Seit der Abwahl der Minderheitsregierung des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz wird Österreich bis zu den Neuwahlen am 29. September von einer Übergangsregierung regiert. Im Parlament gibt es bis zu diesem Zeitpunkt keine Regierungs- und Oppositionsparteien. Für die Volkspartei begründete deren Abgeordneter Klaus Lindinger das Nein zum Totalverbot des bis Ende 2022 von der EU zugelassenen Glyphosat mit den Worten:
Ein Totalverbot ist nicht rechtskonform. Das ist reiner Populismus in dem Wissen, einen Antrag einzubringen, der rechtswidrig ist, ist eine reine Wählertäuschung, die Sie hier in dem Haus durchführen.
Wie die ÖVP, so verwiesen auch Vertreter der österreichischen Landwirtschaft auf die erst Anfang dieser Woche veröffentlichte Studie der Universität für Bodenkultur Wien hin. Danach sei ein generelles Glyphosatverbot nicht möglich, da der Wirkstoff wissenschaftlich nicht ein größeres Problem sei als andere in der EU zugelassene Pflanzenschutzmittel. Teilverbote etwa im Obst- und Weinbau seien hingegen möglich. Manfred Weinhappel, Leiter der Abteilung Pflanzenschutz von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, bewertete die Parlamentsentscheidung so.
Zum einen einmal ist dieses Totalverbot sicherlich ein Einschnitt in die Bewirtschaftungsweise der landwirtschaftlichen Betriebe. Es ist sicherlich auch ein Einschnitt in die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft als solches. Und ich glaube, das hat auch eine Dimension über die Landwirtschaft hinaus.
In Österreichs Medien fand das Glyphosatverbot unter anderem deswegen keine übermäßige Beachtung, weil im Parlament, das keine Koalition mehr kennt, vor der heutigen Sommerpause eine Vielzahl von Gesetzen verabschiedet werden. In einem Kommentar des Standard heißt es, dass das Verbot zwar populär sei, doch ein Einschreiten Brüssels wahrscheinlich.
Über den Plan von Österreich, Glyphosat zu verbieten, war das ein Beitrag von Clemens Fehrenkotte. Der Onlinehandel boomt und das trotz eines wichtigen Nachteils. Der Kunde kann die Ware nicht ausprobieren, bevor sie zu Hause angekommen ist. Probeliegen auf einer Matratze wie im Geschäft ist zum Beispiel nicht drin. Umso wichtiger ist das Rückgaberecht. Der Bundesgerichtshof hatte heute zu entscheiden, ob ein Kunde eine Matratze zurückgeben kann, nachdem er sie schon ausgepackt hat. Das Urteil fasst Ramon Babazadeh zusammen.
Eine Matratze ist kein besonderer Hygieneartikel, sagte die Vorsitzende Richterin heute bei der Urteilsverkündung. Die Begründung? Matratzen seien vergleichbar mit Kleidung. Sie könnten beim Ausprobieren zwar mit dem Körper in Kontakt kommen, die Händler seien aber in der Lage, die Ware so zu reinigen, dass sie noch weiterverkauft werden könne. Mit dem heutigen Urteil geht ein 5-jähriger Rechtsstreit zu Ende, der sogar bis vor das höchste europäische Gericht ging. Geklagt hatte ein Mann aus Mainz. Er hatte sich damals eine Matratze bei einem Online-Händler gekauft und zu Hause die Schutzfolie abgemacht, um auf der Matratze Probe zu liegen. Weil sie ihm zu hart war, schickte er sie an den Händler zurück und verlangte eine Kostenerstattung. Die wird er jetzt also bekommen, insgesamt etwa 1.200 Euro.
Ein Beitrag von Ramon Babazadeh. Das Telefon klingelt und Apparat ist ein Verkäufer, der telefonisch einen Handyvertrag, den Wechsel des Stromanbieters oder ein Zeitungsabonnement loswerden will. Mit solchen Anrufen sind schon viele Menschen konfrontiert worden. Dabei sind sie ohne Einwilligung des Angerufenen illegal. Die Bundesnetzagentur hat gestern gegen Vodafone Kabel Deutschland ein Bußgeld in Höhe von 100.000 Euro verhängt. Die Firma und von ihr beauftragte Callcenter hätten Werbeanrufe getätigt, ohne dass die erforderlichen Einverständniserklärungen der Angerufenen vorlagen. Mein Kollege Kai Rüßberg hat sich mit dem Thema beschäftigt. Unfreiwillig. Herr Rüßberg, Sie haben selbst Erfahrungen mit Werbeanrufen. Wie läuft sowas ab?
Ja, ich habe das gleich mehrfach erlebt. Zunächst mal erschien das als ein Serviceanruf. Da rief ein Mitarbeiter an und meldete sich als Unity Media, also auch ein Kabelanbieter, ein großer, erklärte mir, es seien neue Leitungen in meiner Nachbarschaft verlegt. Das konnte ich dadurch dann schnell als Werbeanruf enttarnen, weil das stimmte einfach nicht. Es wurden keine Kabel verlegt. Ich kenne mich ein bisschen dabei aus und ich habe noch nicht mal ein Kabel. Ich bin überhaupt kein Kunde. Ich habe denen dann klar gemacht, dass ich keine weiteren Werbeanrufe wünsche und auch aus seiner Telefonliste gelöscht werden musste. Darauf legte der Anrufer einfach auf.
Und hat er dann nochmal angerufen?
Ja, nur wenige Tage später, nicht der gleiche, aber gleiche Telefonnummer. Wieder ähnliche Lügengeschichten, um mich zum Vertragsabschluss zu bringen und neue Produkte zu bestellen. Diesmal stellte ich dann aber den Anrufer zur Rede, fragte auch nach dessen Namen, den er mir dann gab und fragte ihn auch, ob er eigentlich weiß, dass solche Telefonate ohne vorherige Aufforderung durch den Kunden verboten sind. Antwort: lapidar, ja, aber Gesetze müsse man doch nicht so ernst nehmen. Ich habe dann im Nachhinein die Telefonnummer einer Serviceagentur in Schwetzingen in Süddeutschland zuordnen können und bei der Bundesnetzagentur nachgefragt. Da gab es schon zahlreiche Beschwerden gegen die gleiche Firma. Im Internet gibt es Telefonnummerndienste, da kann man die Nummer einfach eintippen. Da fand ich dann auch viele Kunden, die da Beschwerden in diese Dienste reingeschrieben haben. Auch immer wieder die gleichen Hinweise, sind auch belogen worden, sagten sie, und versuche Produkte eigentlich zu verkaufen. Das könnte dann möglicherweise sogar ein Betrug sein, also eine Straftat sein. Eines der Opfer hat noch weiter recherchiert und herausgefunden, dass der Anrufer gar nicht in Schwetzingen saß, sondern in einem Callcenter mehrere hundert Kilometer weiter im Oberhausen im Ruhrgebiet.
Kommen denn die Anrufer damit durch, dass sie sagen, Gesetze muss man nicht ernst nehmen?
Natürlich nicht. Es gibt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG. Also haben Sie auch gerade schon gesagt, nur nach vorheriger Aufforderung ist das erlaubt, aber man muss ein bisschen aufpassen. Oft ist sowas in Gewinnspielen oder anderen Schreiben versteckt, wo man das möglicherweise miterlaubt, ist aber auch kein Problem. Eine solche Einwilligung kann jederzeit zurückgenommen werden. Ein klares Nein am Telefon reicht dafür aus. Dann dürfen solche Firmen nicht wieder anrufen. Verboten sind auch Anrufe ohne Nummern, aber da kann man nachträglich nicht mehr zuordnen. Dann müsste man schon eine kostenpflichtige Fangschaltung machen. Nicht verboten übrigens sind Markt- oder Meinungsforschung, aber nur dann, wenn sie wirklich wissenschaftlich sind und nicht plötzlich in eine versteckte Werbung umschlagen.
Was kann denn passieren, wenn ich mich bei so einem Werbeanruf, sagen wir mal, ungeschickt verhalte?
Na, man könnte zum Beispiel aus Versehen Verträge abschließen, denn auch die am Telefon gelten und die Anrufer sind geschult darauf, das zu machen. Manchmal kriegt man auch eine sogenannte Gewinnmitteilung und plötzlich dreht sich das und man macht einen Auftrag, ohne das eigentlich vorher zu wollen. Kunden sind grundsätzlich in schlechter Position, sie können das schlecht nachweisen. Der Anrufer macht möglicherweise ein Protokoll oder es könnten die persönlichen Daten abgefischt werden, Namen, Adressen, Geburtsdaten oder schlimmer noch Kontonummern oder Passworte.
Was soll man denn tun, wenn man angerufen wird?
Also bei unerwarteten Anrufen immer skeptisch sein. Fragen, habe ich diese Firma tatsächlich auch im Rückruf gebeten oder nicht? Nachfragen, woher kommt diese Nummer genau? Wer ist der Anrufer und für wen arbeitet er wirklich? Keine persönlichen Daten abgeben, gar keine Bankdaten, Kreditkartendaten, Geburtsdaten oder Passwörter. Und im Zweifel lieber auflegen, selbstständig dann die örtliche Filiale dieser Firma anrufen, aber unbedingt auch selber die Nummer raussuchen, nicht eine Nummer entgegennehmen. Auch das gibt es Betrügereien. Man könnte einen Einzelverbindungsnachweis beantragen und das nacherklären. Auch in Routern oder Telefonanlagen sind oft solche Daten gespeichert. Und man kann sich bei der Bundesnetzagentur übrigens beschweren. Darüber kam jetzt auch das Bußgeld zustande.
Kai Rüßberg war das über unerlaubte Werbeanrufe. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Sonne scheint und viele Menschen zieht es nach draußen. Doch wer in der Sonne baden will, braucht Sonnenschutz. Und es gibt einen Stoff, der manchmal als Alternative zur Sonnencreme gehandelt wird. Beta-Carotin, das ist ein Farbstoff, der unter anderem in Möhren enthalten ist. Er kann in der Tat dazu beitragen, dass die Haut schön braun wird. Doch zum Schutz vor Sonnenstrahlen taugt er nicht so richtig. Der Verbrauchertipp von Felicitas Böselager.
Das wäre doch schön, wenn man im Sommer auf das mühsame Einschmieren mit Sonnencreme verzichten könnte. Keine weißen Ränder mehr auf den Klamotten, keine klebrige Masse aus Sand und Öl auf der Haut und nicht die Sorge, ob die Creme nach dem Schwimmen noch schützt. Manche Verbraucher glauben, dass sie diesen Effekt durch das Schlucken von Beta-Carotin-Kapseln erreichen können, sagt Gertraud Hüsinger von der Verbraucherzentrale Bremen.
So ist unsere Erfahrung, dass viele einfach nur erstmal das lesen, womit geworben wird. Und es wird damit geworben, dass es ein Sonnenschutz ist, indem man diese Kapseln isst, also diese Beta-Carotin-Kapseln, und dass man damit praktisch einen Lichtschutzfaktor aufbaut und man eigentlich gar nicht mehr viel machen muss. Und das stimmt aber nicht.
Beta-Carotin-Kapseln können den natürlichen Sonnenschutz der Haut 2 bis 3 Mal verlängern. Das ersetzt aber keine Sonnencreme, ist kein ausreichender Schutz vor Sonnenbrand. Der Bremer Hautarzt Falk Rühlmann erklärt die Wirkungsweise von Beta-Carotin.
Das Beta-Carotin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden kann. Hat also ganz verschiedene Aufgaben, zum Beispiel antioxidative Aufgaben, das heißt so zellschützende Aufgaben. Zum anderen ist es so am Aufbau von verschiedenen Geweben beteiligt und also für unseren Körper auf jeden Fall wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber nichts anderes als ein Farbstoff.
Das heißt, wer viel Beta-Carotin zu sich nimmt, dessen Haut verfärbt sich leicht orange-braun. Aber das ist eine rein kosmetische Wirkung, kein Sonnenschutz. Der Wirkstoff ist in vielen Gemüse- und Obstsorten vorhanden, zum Beispiel in Grünkohl, Spinat, aber auch in Mango. Dem Körper reicht die Dosis an Beta-Carotin, die wir über die normale Nahrung zu uns nehmen. Wir brauchen keine hochdosierte Zufuhr von Beta-Carotin durch Kapseln. Trotzdem können die Kapseln in Einzelfällen helfen, sagt Rühlmann.
Es gibt auch bestimmte Krankheitsbilder, wo das in der Vergangenheit immer wieder benutzt wurde, zum Beispiel Vitiligo, Weißfleckenkrankheit oder auch eine Sonnenallergie. Das ist aber nicht immer so gut reproduzierbar. Also man kann, wenn man sowas hat, das durchaus probieren, aber vielleicht nicht zu optimistisch dann sein über das Ergebnis.
Außerdem sollte man die Kapseln, wenn überhaupt, immer in Absprache mit dem Hautarzt einnehmen. Und in bestimmten Fällen gelten sie sogar als gesundheitsgefährdend, sagt Verbraucherschützerin Hüsinger.
Es müssen auch unserer Meinung nach mehr Hinweise draufstehen, wenn die höher dosiert sind, dass es zum Beispiel kritisch ist für Raucher. Weil es hat da nämlich eben Untersuchungen gegeben vor ein paar Jahren, wenn es um Lungenkrebs ging, hat man festgestellt, dass es eine Wirkung hat, wenn man Beta-Carotin nimmt. Dann hat man das sehr hoch dosiert, also Krebspatienten gegeben. Und man hat dann aber festgestellt, dass das im Grunde genommen eher nachteilig war im Nachgang.
Raucher sollten also am besten ganz auf die Kapseln verzichten. Für sie, wie für alle anderen aber gilt, verlässlichen Sonnenschutz bieten nur Sonnencremes. Auch hier kann man sich in der Apotheke oder vom Hautarzt beraten lassen. Schließlich ist jeder Hauttyp anders, braucht einen anderen Sonnenschutz. Für alle gilt, nicht zu lange braten, Mittagssonne vermeiden und regelmäßig eincremen.
Der Verbrauchertipp von Felicitas Böselager nachzuhören in unserer Audiothek-App und auch nachzulesen auf deutschlandfunk.de. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag mit Stefan Heinlein am Mikrofon. Ein Thema darin ist die Wahl des neuen Präsidenten des EU-Parlaments.